Jakobus 3, 13 bis 18. Wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, dann schlagt doch auf und lest bitte mit. Wir hören das Wort Gottes. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Lebenswandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bittere Neid und Streitsucht in euren Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank sind, da gibt es Unruhe und lauter böse Dinge. Aber die Weisheit von oben her ist erstens rein, dann friedsam, gütig, nachgiebig, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird im Frieden denen gesät, die Frieden schaffen. Soweit der Text. Wenn ihr nochmal in eure Bibeln schaut, dann seht ihr die Überschrift wahrscheinlich auch über den Bibelabschnitt. Bei mir steht zum Beispiel als Überschrift die Weisheit von oben. Ja, für diesen Textabschnitt wird die Überschrift gegeben, die Weisheit von oben. In der Schlachterübersetzung wird die Überschrift gegeben, die Weisheit, die von oben stammt, also dasselbe nur mit anderen Worten. In der King James Version, die ich habe, steht als Überschrift über diesen Textabschnitt die himmlische und dämonische Weisheit. So ist ein bisschen dramatisch, aber ja, es trifft den Punkt. Und diese Überschriften sind auch nicht schlecht. Und das, was wir eben gelesen haben, ist tatsächlich, es geht hier in diesem Abschnitt um diese göttliche Weisheit und die im Kontrast zu der menschlichen, der irdischen Weisheit steht. Und wir müssen, jedem ist das verständlich, ja, wir verstehen das, wir sehen das, aber was ist eigentlich der Grund, warum genau darüber hier gesprochen wird? Darum geht es heute Morgen. Ich möchte uns das aufzeigen, ob wir das in irgendeiner Weise erkennen können, warum Jakobus, ja, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, nun diese Dinge aufschreibt. Zunächst einmal von der Zunge spricht und jetzt aber von der Weisheit, die von oben kommt. So, was ist der Textzusammenhang? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und ich denke, dass der Hintergrund oder der Zusammenhang für diesen Kapitel 13 in dem letzten Vers des Kapitels zu finden ist, Vers 18. Schaut einmal. Wunderschöner Vers und ich möchte ganz kurz etwas dazu sagen. Wir lesen, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wenn wir diesen Vers lesen, oder bei mir war das so, als ich das erste Mal diesen Vers gelesen habe, ich dachte mir, oh, das ist ein schöner Vers, das hört sich wunderbar an. Und ich denke auch ungefähr, ich weiß, in welche Richtung diese Aussage geht. Aber dann fing ich an, ein bisschen mehr über diesen Vers zu studieren und andere Bibeln auch hinzuzuziehen. Und dann wurde mir doch manches klar im Zusammenhang dieses Verses. Ich möchte euch nur eine Übersetzung zitieren oder diesen Vers aus einer anderen Übersetzung zitieren, will ich mal so sagen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Hört einmal hin. Und diese Übersetzung ist nicht eine wortwörtliche Wiedergabe des Verses, wie das in Luther zu finden ist oder in der Elberfelder, sondern hier wird sinngemäß das weitergegeben, was dieser Vers eigentlich aussagt. Und das ist für mich zumindest einfacher zu verstehen. Hört einmal, wie die Neue Genfer Übersetzung das weitergibt. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Das ist die sinngemäße Übersetzung, das ist das sinngemäße Verständnis des 18. Verses. Ich lese es noch einmal. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Ja? Und so wie ich das sehe, ist der 18. Vers eigentlich so etwas wie der Schlüsselvers für diesen 13. Kapitel. In diesem Schlüsselvers weist Gott selbst auf das Problem der Gemeinden hin, an die der Jakobusbrief gerichtet ist. Und das, was wir in Vers 18 lesen, das, was der Vers 18 uns erklärt, ist es, dass die Gemeinde oder Gemeinden, sollte ich sagen, an die der Brief gerichtet ist, unter dem Problem gelitten haben des Unfriedens. Ja? So Harmonie und Liebe unter seinen Menschen, das ist ja die Frucht, die Jesus sehen will in der Gemeinde. Und wie diese Harmonie entsteht und auch wächst unter den Gläubigen, das wird in dieser Stelle in Jakobus 13 angesprochen, aus dem Grund, weil die Gemeinden, an die der Brief gerichtet ist, diese Harmonie, diesen Frieden anscheinend nicht hatten. Ich möchte zwei Illustrationen gebrauchen, die wir sehr gut verstehen werden. So, wenn wir uns den 18. Vers noch einmal anschauen, hier geht es um Frucht, hier geht es um das Sehen, natürlich, das ist ein geistliches Bild, aber ich möchte dieses Bild einmal gebrauchen, um uns das deutlich zu machen, was hier eigentlich angesprochen wird. Stellt euch mal vor, stellt euch vor, ein Bauer ist faul, ein fauler Bauer. Man kann sich sowas nicht vorstellen, aber gibt es wahrscheinlich auch, wie auch immer. So, anstatt, dass der Bauer geht und jetzt im Frühjahr sät, sagt er, oh no, das ist mir zu kalt oder zu warm oder was immer, er bleibt lieber im Bett und dann, wenn er aufsteht, hockt er lieber vom Fernseher und kümmert sich überhaupt nicht um sein Feld. So, wenn die Erntezeit gekommen ist, dann geht dieser Bauer auf sein Feld und dann ist er überrascht. Ja, dass die Ernte, die er eigentlich, von der er gedacht hat, die kommen sollte, ist nicht da. Wir sagen, das ist ein dummer Bauer. Ja, der weiß, der sollte überhaupt kein Bauer sein. Aber das ist das Bild, was ich uns vor die Augen stellen will. Ja? Wenn ein Bauer nicht sät, wenn ein Bauer sich nicht um seinen Acker bemüht, ja, oder um seine Tiere, was immer, was kann er denn erwarten? So, er kommt und will Ernte erwarten. Wir sagen, das ist doch Quatsch. Du kannst das nicht erwarten. Ja, das Einzige, was wachsen wird, wahrscheinlich sind die Disteln oder die Dornen, Unkraut. Und das ist genau das Bild auch im Zusammenhang der Gemeinde. Ja? So, wie können wir Liebe untereinander erwarten oder Früchte des Friedens oder Frucht des Friedens in der Gemeinde erwarten, wenn wir nicht bereit sind, uns zu investieren, etwas zu tun? Macht doch keinen Sinn. Ja? Das andere Beispiel, was ich gebrauchen will, ist ein Beispiel oder eine Illustration aus der Geschichte. Und ich fand das sehr, sehr interessant. In den englischen Pubs, wisst ihr, was ein Pub ist? Ein Pub? So eine Bar, ist halt ein anderer Name, Pub in Englisch. In den 50er Jahren, die haben ein großes Problem gehabt. Und das Problem war, dass die Männer, die dann zu diesen Pubs gegangen sind, wenn sie ein bisschen angetrunken waren, dann entstand oft Streit untereinander, ja, über die eine oder die andere Frage. Und dann ging es darum, naja, wer hat mehr Recht? Zum Beispiel die Frage, wer ist der reichste Mensch der Erde? Und dann fingen sie an zu diskutieren, wer der reichste Mensch der Erde ist. Oder welche englische Fußballmannschaft hat die meisten Meisterschaften gewonnen? Da fingen die an zu diskutieren. Oh, ja, und oft sind diese Diskussionen, die wurden dann ausgetragen mit Fäusten. Die haben sich geschlagen. Und natürlich hat das den Pubs oder den Inhabern von diesen Pubs nicht gefallen, weil ein großer Materialschaden entstanden ist. Dadurch, dass die Leute sich geschlagen haben. Die Gläser wurden zerschlagen, die Tische wurden kaputt gemacht, die Stühle, die Fenster sind kaputt gegangen. Und dann hat 1956 die Guinness-Brauerei, habt ihr davon gehört? Guinness schmeckt scheußlich, das Bier. Aber man sagt, es ist sehr, sehr gesund, dieses Bier Guinness, ja, weil da so viele Mineralien, was auch immer. Guinness-Brauerei hat sich überlegt, wir müssen das Problem irgendwie lösen, ja, um nicht die Kunden zu verlieren und auch, dass die Pubs nicht so viel Schaden haben. Und so, sie haben gedacht, wir müssen irgendwie so eine Aufzeichnung haben, ja, von wo die Männer reinschauen können, lesen können, ja, um, wenn eine Streitfrage entsteht, dass sie dann nachlesen können, wer recht hat und wer nicht. Ja, und so wurde das altbekannte Werk Guinness Book of World Records ins Leben gerufen. Kennt ihr das Buch? Guinness Book of World Records? Ja? Das ist ein Schinken, der vielleicht so dick ist, vielleicht heute mehr, ich weiß es nicht, oder dicker. Und da stehen all diese, wie sagt man? Ja, wer ist der reichste Mann der Erde? Man schlagt dieses Buch auf, kann man nachlesen. Welche Mannschaften in England haben die meisten Meisterschaften gewonnen? Kann man nachschlagen, lesen. Und so wurde dem entgangen, dass die Menschen sich gestritten haben. Ja? Man hat also ein Werk geschafft oder ein Standard Werk gemacht, wo man nachschauen konnte und diese Fragen dann gelöst worden sind. So, Guinness Book of World Records wurde zu einem Bestseller seit den 50er Jahren. Bis heute haben sie 150 Millionen Bücher verkauft, stellt euch mal vor, in 100 Ländern und in 49 Sprachen. Das wurde so populär, Menschen wollten wissen, ja, wer ist der reichste Mann, was immer. Ich fand das, ich dachte, das ist genial, dass jemand auf diese Idee gekommen ist, um hier dem Streit in den Pubs vorzubeugen. Aber ihr Lieben, übertragen wir das wieder auf die Gemeinde. Wir als Christen haben einen noch besseren Bestseller in unseren Händen. Wir haben die Bibel, die uns helfen kann, ein harmonisches Leben führen zu können. In der Ehe, in der Gemeinde, zur Ehre Gottes. Und wenn wir unser Leben nach dieser Weisheit Gottes ausrichten, die wir in diesem Buch finden, wir können nur profitieren. Aber aufgrund der Selbstsucht und Stolzes und des Neides haben manche Christen die Bibel oft nur missbraucht, um andere anzugreifen und sich selbst zu rechtfertigen. Und das ist nicht gut. So, Gott will uns durch Jakobus deutlich machen, verinnerlichen, dass wir die Weisheit Gottes, die uns in seinem Wort weitergegeben wird, in unserem persönlichen Leben und in dem Miteinander der Gemeinde anwenden sollen, müssen. Und der Hinweis an dieser Stelle in den Versen 13 bis 18 ist dieser. Wenn wir uns als Gläubige oder wenn die Gläubigen damals sich eher auf die weltliche Weisheit verlassen, auf die weltliche Weisheit setzen, ja, dann wird Unordnung, dann wird Neid und dann wird auch Boshaftigkeit in die Gemeinde reinziehen. Wenn wir aber auf Gottes Weisheit setzen, werden wir Frieden und Harmonie ernten. Ja, das sind die Früchte, die vor Gott Bestand haben. Schaut einmal, was ist das größte oder mit eins der größten Probleme in der Gemeinde, wenn da keine Harmonie ist unter den Geschwistern? Es ist die Zunge. Stimmt's? Ja, es ist die Zunge. Es ist das Reden untereinander über andere und leider ist es mit eins der größten Probleme, die in der Gemeinde oft gar nicht angegangen werden und deshalb sehr viel Zerstörung, böse Früchte hervorbringen in der Gemeinde und Gott weist uns in Jakobus genau darauf hin. Was ist das nächste größte Problem in der Gemeinde für Unruhe, für Unordnung? Warum gibt es Spaltung? Ja, warum gibt es Unruhe? Warum gibt es Streit? Es ist die Tatsache, dass man sehr oft sich auf die Weisheit der Welt verlässt und nicht auf die Weisheit, die von oben kommt, die uns in dem Worte Gottes präsentiert wird. Hier ist es. Liest es, gebraucht es und ihr werdet sehen, wie wunderbar es ist, in dieser Weisheit Gottes zu leben. Ich will ein Beispiel gebrauchen. In unserer Gemeinde in Neuwied in Deutschland war ich schon als ein junger Mensch in dem Gemeinderat gewesen. Ich hatte überhaupt keine Gemeindeerfahrung, ja, keine Erfahrung im Gemeindedienst. Ich wurde in den Gemeinderat gewählt, nur aufgrund der Tatsache, dass ich zur Bibelschule gegangen bin. Ja? Manche anderen wurden gewählt, weil sie erfolgreiche Geschäftsleute waren und nicht unbedingt geistliche Größen. Das ist menschliche Weisheit. Wir denken, der und der hat es geschafft in der Welt, er ist ein gewaltiger Geschäftsmann geworden, hat sehr viel Geld verdient, deshalb muss er auch in der Gemeinde brauchbar sein. Ja, das ist menschliche Weisheit. Wir werden heute Prediger in den Dienst berufen. Ja, ihr Lieben, oft ist das Wichtigste das Aussehen des Pastors, wie gut er predigen kann und welche Schulen er besucht hat. Was ist mit den geistlichen Qualitäten? Naja, es ist schön, wenn er es hat, aber es ist oft nicht das Entscheidende. So, wir schauen in den Text und ich denke, dass Gott selbst durch Jakobus uns öffnet, die Augen öffnet, für das große Problem in diesen judenchristlichen Gemeinden der damaligen Zeit, an die Jakobus schreibt. Schaut einmal in Vers 14. Es wird gesagt in Vers 14, habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen. Stellt euch vor, es wird nicht zu den Weltmenschen gesagt, es wird zu den Gläubigen gesagt in der Gemeinde. Habt ihr bitteren Neid und Streit in eurem Herzen? Und die Bibellehrer sagen uns, die grammatische Form, die hier gebraucht wird, lässt uns erkennen, hier geht es nicht um eine rhetorische Frage, sondern hier geht es um etwas, was Realität in der Gemeinde war. Neid, Streit. Vers 16. Genau dasselbe. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnungen und lauter böse Dinge. Ja, das war die Situation gewesen in den Gemeinden, an die Jakobus seinen Brief schreibt. Neid, Streit, Unordnung, lauter böse Dinge. Warum das? Naja, sie hatten nicht nur ein Problem mit den Anfechtungen der Welt, dass sie versucht worden sind und damit nicht umgehen konnten, sondern sie hatten auch das Problem mit der losen Zunge. Und sie waren auch eher der weltlichen Weisheit zugeneigt als der göttlichen. So, und dann blieb die böse Ernte auch nicht aus. Und leider sehen wir diese Dinge in manchen Gemeinden heute auch noch. Das Ich wird groß geschrieben. Der Mensch, ja. Anstatt dass Jesus im Mittelpunkt ist, stellen wir Menschen im Mittelpunkt. Gerade gestern, und das war am Freitag, habe ich mit einem Mann gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass sein Sohn, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, er sagte, sein Sohn geht nicht mehr zur Gemeinde. Ich wollte nicht genau unbedingt wissen, warum, weshalb, aber sagt, ja, der wurde einfach enttäuscht. In der Gemeinde, jemand hat ihn sehr, sehr verletzt. Und jetzt geht er nicht mehr, seit etlichen Jahrzehnten schon nicht. Und das ist es, ihr Lieben. Einmal sehen wir, dass Menschen Ehre haben wollen, mehr zu sagen haben wollen, meinen, dass sie mehr Recht haben, in der Gemeinde irgendetwas zu sagen wie der andere. Auf der anderen Seite, haben wir unseren Blick auf Menschen oder richten wir unseren Blick auf Jesus? Wir schauen auf Menschen, wir werden immer enttäuscht. Schaut auf mich, ihr werdet enttäuscht. Ihr müsst auf Jesus schauen. Und das ist genau der Hinweis, der uns hier gegeben wird, auch in dem Brief. Immer und immer wieder gegeben wird eigentlich in dem Neuen Testament, dass wir endlich wegschauen sollen von uns selbst und unsere Blicke himmelwärts richten. Ja? Dann bleiben wir nicht still. Schauen wir auf Menschen, schaut ihr auf mich, werdet ihr enttäuscht werden. Ja, ihr Lieben, so ist das. Die Menschen in der Gemeinde denken oft, ich habe mehr Recht, etwas zu sagen. Ich bin weiser als der und der. Ich habe mehr Recht, weil ich mehr spende. Oder warum auch immer. Ja, und dann geht die Post ab und schon haben wir Streit. Wir sagen, Mensch, das ist aber nicht gut, so etwas zu lesen von einer Gemeinde. Ist es auch nicht. Aber genau das wird auch unser Los sein in der Gemeinde, wenn wir nicht bereit sind, auf das Wort Gottes einzugehen und in der Weisheit Gottes zu leben, anstatt in der Weisheit dieser Welt. Und oft kommt in die Gemeinde dieses rein, dieses Verständnis, wir müssen nach den Prinzipien dieser Welt die Gemeinde bauen. Das ist das Schlimmste, was man sich ausdenken kann. Ja, das Schlimmste, was man in die Gemeinde mit hineinbringen kann. Und hier in unseren Händen, eigentlich in dem Worte Gottes, in der Bibel, haben wir doch das ewig bleibende Wort. Und in diesem Wort wird uns doch ganz genau gezeigt, wie wir praktisch zu leben haben als Menschen Gottes in dieser Welt, aber auch wie wir als Gemeinde funktionieren sollen. Und zwei der bedeutenden Aspekte zu diesem harmonischen Miteinander, für Liebe miteinander, ist eben, dass wir Selbstkontrolle haben über unsere Zunge. Und dann das zweite ist, dass wir uns auf die Weisheit verlassen, auf die es wirklich ankommt. Und das ist die Weisheit von oben. Schaut einmal, was erwartet Jesus von seinen Menschen? Was erwartet Jesus von der Gemeinde, die er erlöst hat, für die er sein Leben gegeben hat? Was sagt er, wie wir erkannt werden? An was werden wir denn erkannt? An dem, wie klug wir sprechen? An dem, wie gut wir aussehen? An dem, wie viele Menschen dazukommen in die Gemeinde? Woran werden wir erkannt? An der Liebe, an der Harmonie. Und wie das praktisch werden kann in der Gemeinde, das sagt uns die Heilige Schrift. Und nicht die Welt. Und nicht unser Verstand. So, wir müssen immer wieder zurück zu der Schrift kommen. Ja. So, und diese Weisheit, auf die es ankommt, die von oben kommt, die göttliche Weisheit, darüber wollen wir am kommenden Sonntag mehr hören. Ja, darüber wollen wir mehr auch nachdenken am kommenden Sonntag, wenn uns der Herr seine Gnade gibt und wir leben. Erleben möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen Abend.